Ich komme zur Predigt und lese den Predigttext, der steht in Markus Kapitel 13, die Verse 21 bis 27. Der Herr Jesus ist immer noch auf dem Ölberg und unterrichtet seine Apostel und sagt hier: Wenn dann jemand zu euch sagen wird, sieh doch, hier ist Christus, sieh dort, dann glaubt es nicht. Denn falsche Christus und falsche Propheten werden sich erheben, die Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, auch die Erwählten verführt würden. Ihr aber seht euch vor, denkt daran, ich habe euch alles im Voraus gesagt. Aber in jenen Tagen nach dieser Trübsal wird sich die Sonne verdunkeln und der Mond wird nicht scheinen und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Dann werden sie den Menschensohn in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Dann wird er seine Engel senden und wird seine Auserwählten aus den vier Windrichtungen sammeln, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Amen. Ich bete und dann die Predigt. Lieber Vater, ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Darum bitte ich dich. Amen. Liebe Gemeinde, das, was wir eben gehört haben, das hat der Herr Jesus auf dem Ölberg gesagt. Und da hat er den Ausblick auf den Tempel und die Stadt natürlich. Und er sagt etwas Verwirrendes. In diesem Anblick, den sie damals hatten, da sahen sie den Tempel und dort war Gott zu treffen. Das hat er so gesagt. Dort war die Versöhnung eingerichtet, vorbildhaft auf den Herrn Jesus Christus hin. All das hat Gott so schon über 1000 Jahre lang und noch länger so abgebildet. Und dort will er sich treffen lassen. Da ist sein Haus im Alten Testament, denn da ist Vergebung. Was der Herr Jesus jetzt hier sagt, mit Blick auf all das, ja, das ist etwas verwirrend. Er redet in den vorigen Worten von der Zerstörung dieses Tempels, von Gottes Haus im Alten Testament. Und dann sagt er, was darauf folgt. Und das hat zu tun mit dem Advent oder den Adventen. Der Herr Jesus sagt, dass er wiederkommt. Also der erste Advent, ja, der lag damals 30 Jahre zurück, da ist er geboren. Und ich gehe jetzt den drei Punkten entlang. Er redet ja von den falschen Christussen, die auch ankommen. Advent heißt Ankunft. Und was die Rede an für sich so schwierig macht, ist das, dass er in den Worten des Alten Testaments redet, so wie die Propheten geredet haben, so bildhafte hebräische Sprache. Die ist heute nicht mehr geläufig und diese Symbolik, die darin ist, ja, die kennen wir auch nicht. Die Apostel kannten sie. Was es noch schwierig macht, ist, dass man sieht zwar, also heute, dass das, was er gesagt hat, tatsächlich geschehen ist. Das ist Vergangenheit. Man sieht auch, dass das, was er gesagt hat, dass das gegenwärtig da ist. Aber das, was in der Zukunft sein wird, das sieht man eben nicht. Und ja, das Problem dabei ist, manche können die geschichtlichen Fakten vielleicht einordnen, sie sehen sie. Aber was geht mich das an? Das ist das Problem, das ist ein menschliches Problem. Die drei Punkte sind folgende: falscher Advent, zweiter Punkt erster Advent, dritter Punkt letzter Advent. Zum Ersten, zum falschen Advent. Advent heißt, wie gesagt, Ankunft, und traditionell gibt es bei uns 4 Adventssonntage, denen dann Weihnachten folgt. Ja, das ist Tradition. Und Jesu Geburt ist an für sich der erste Advent. Da ist er gekommen, ist geboren worden, ziemlich arm, in einem Stall. Der zweite Advent ist an Pfingsten geschehen. Also als er das gesagt hat auf dem Ölberg, dann noch einmal 54 Tage dazu oder 53, und dann kam er im Heiligen Geist in seine Gemeinde. Und ich habe den Gottesdienst eröffnet mit seinem Wort, das er der Gemeinde zusagt: Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Das ist der zweite Advent. Jetzt der dritte Advent ist dann, wenn er wiederkommt, um seine Erlösung perfekt zu machen, um den neuen Himmel und die neue Erde zu bringen, wo alles gut ist. So, jetzt haben wir tatsächlich mit unserer Tradition etwas Kuddelmuddel, jedenfalls wenn wir es vergleichen mit dem, was in der Bibel steht. Wir haben Adventszeit, und sie ist sehr schön, und sie ist auch hektisch, und womit sie gefüllt ist, das läuft an für sie jetzt andauernd auf Weihnachten zu. Und die Kinder freuen sich meist auf Weihnachten. Und was noch? Ah ja, die Geschenke. Und die anderen Adventszeit ist gefüllt mit vielen Sachen. Schönen Sachen. Kaufen. Wir waren gestern auf einer Weihnachtsfeier. Sehr schön. Sehr gut. Kulinarisch. Ja, damit ist die Adventszeit ausgefüllt. Kaufen, schenken, essen und, ja, was noch? Ja, gut. Was noch? Naja, ihr wisst schon. Der Herr Jesus sagt, wenn sie sagen, sie hier, sie dort, dort ist der Christus, dann glaubt es nicht. Denn falsche Christus und falsche Propheten werden sich erheben und die Zeichen und Wunder tun, sodass, wenn es möglich wäre, sie viele verführen würden. Ja, in den Geschäften ist Christus nicht, auch wenn man schöne Lieder hört und es auf Christmas oder kurz gesagt nur Xmas tituliert. Und da ist er nicht zu finden. Was heißt denn Christus oder Messias? Es ist ein und dasselbe Wort, das heißt gesalbt. Und Israels Könige und Priester und Propheten wurden im Namen Gottes gesalbt. Und das bedeutete, dass sie ihre Ämter im Auftrag und im Namen Gottes ausüben sollen. Die Könige waren Christusse, also Israels Könige. Wenn sie gute und gerechte Ordnung durchsetzten, und sogar Jesaja nennt in Kapitel 45,1 einen persischen Großkönig, den Kyros, als seinen Christus. Warum? Weil er die von den Babyloniern gefangenen und deportierten Juden wieder zurücksendet in ihr Land und ihnen den Auftrag gibt, Gottes Haus wieder aufzubauen und für ihn zu beten. Er erlöst sie, und er wird tatsächlich als Christus bezeichnet. Die Priester wurden zu Christusen gesalbt. Sie sollten nach Gottes Ordnung zum Christus weisen. Sie selbst waren es ja nicht. Und sie sollten beten und sie sollten den Dienst tun im Namen Gottes. Von Sünde lösen. Das, was Gott eben gesagt hatte. Die Propheten wurden von Gott mit Heiligem Geist gesalbt, um Gottes Wort zu verkünden, sodass Gott und nicht die Sünde über die Menschen herrschte. Gott sollte herrschen, und das entlang von Gottes Wort. Aber alle Könige, Priester und Propheten waren Sünder. Sie haben ihr Amt nicht vollkommen ausgefüllt. Manche haben es auch sehr missbraucht und haben Schabernack betrieben. Der rechte Christus musste diese drei Ämter vollkommen erfüllen, musste in allem unter Gott sein und durfte nie unter der Sünde sein. Und ja, das war's. Und die Geschichte ist jetzt voll von falschen messianisch-christlichen Führungspersönlichkeiten. Es gibt viele, die den Anspruch hatten, diese drei Ämter gleich in sich vereinten. Mohammed, der Prophet Allahs, beanspruchte alle drei Ämter: Herrscher, Priester, Lehrer oder Prophet. Und ja, das ist schön oder nicht schön. Hitler berief sich auf die Vorsehung, die ihn zum Führer bestimmt hat. Und er wurde gegrüßt. Und man grüßte sich mit Heil Hitler. Er sollte Heil bringen. Rettung heißt es. Und mit seiner nationalsozialistischen Ideologie war er auch Priester und Prophet. Also er hat gesagt, was Sache ist, wie man leben sollte und was man tun sollte. Er war zweifellos ein falscher Christus und er hat viel Unheil geschaffen, nicht Heil. Auch die linken Heilsbringer wie Lenin, Stalin, Mao und auch die nordkoreanischen Kims, das sind im Prinzip falsche Christusse. Vielleicht auch linke Christusse. Und wir müssen im Vergleich zu Hitler, Hitler war auch ein linker Heilsbringer, ein Sozialist. Sie saßen nur im Parlament auf der rechten Seite und deswegen wird unterschieden im Politischen zwischen rechts und links, aber er war ein Linker, ein Sozialist. Es gab viele solche Persönlichkeiten in der Geschichte. Im ersten Jahrhundert, im zweiten Jahrhundert und so weiter und so weiter. Diese Machtansprüche und diese Heilsansprüche, die sie hatten, ja, die hatten sie. Und die Menschen sind ihnen gefolgt. Viele sind ihnen gefolgt. Und haben sich viel von ihnen erwartet. Ein schäbiges Wort zum Abschluss bezüglich den falschen Messiasen. Da wurde im Juni beim Awakening Europe in Wien, einem Kongress, wurde für den designierten Kanzler gebetet, für Sebastian Kurz. Und sofort kam von der linken Presse die Meldungen, dass er ein Messias wäre. Das wurde ihm sofort zugeschoben, nur weil für ihn gebetet wurde. Ja, okay, so kann es gehen. Der Herr Jesus sagt, es sind viele falsche Propheten und es werden viele falsche Christusse oder Messiasse kommen und es ist so in der Geschichte geschehen. Zweiter Punkt, das mit dem ersten Advent. Er sagt, ihr aber seht euch vor, denkt daran, ich habe euch alles im Voraus gesagt. Aber in jenen Tagen nach dieser Trübsal wird sich die Sonne verdunkeln, der Mond wird nicht scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen, die Kräfte in den Himmeln werden erschüttert werden. Denkt daran, sagt er, was ich euch gesagt habe. Und das gilt an für sich immer noch. Mit der Zerstörung des Tempels wird sich die Sonne verdunkeln, der Mond nicht scheinen, die Sterne vom Himmel fallen. Das ist eine bildliche Rede, wie ich am Anfang gesagt habe. Das ist prophetische Rede aus dem Alten Testament, hebräisch angehaucht. Also wenn die Sterne auf die Erde fallen, nein, es reicht schon ein kleiner Komet. Wenn der auf die Erde fällt, dann ist fast alles aus. Wenn der Mond auf die Erde fällt, ist alles aus. Und wenn alle Sterne fallen, die haben keinen Platz da. Das ist symbolische Rede. Und wir sehen in den Propheten im Alten Testament, wie genau die das auch sagen. Jesaja sagt in Kapitel 13, 10, wie Sonne und Mond ihren Schein verlieren und Babylons Stern untergeht. Es war das, was ich am Anfang auch etwas angetönt habe, Da kommt Kyros, der Christus. Das babylonische, hochmütige Reich mit Astrologie und so weiter geht unter, wird überrannt. Ihr Stern geht unter. Joel sieht in Kapitel 2, wie die Römer Jerusalem mit dem Tempel zerstören. Er sagt, vor ihnen erzittert das ganze Land und bebt der Himmel. Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne halten ihren Schein zurück. Er sieht dann im nächsten Kapitel den Tag des Herrn, der für die einen Gericht und für die seinen Heil ist. Und Petrus zitiert das in Apostelgeschichte 2 am Pfingsten. Und er nennt das auch der Tag des Herrn und er wird dann auch so genannt, der Sonntag. Ist der Tag des Herrn. Also ja, bei uns wird der Sonntag genannt, aber in den südlichen Ländern ist es der Tag des Herrn. Ja, was sieht er da? Er sieht einmal, wie die alte Ordnung nicht mehr nötig ist. Denn der Christus ist gekommen und da ist diese alttestamentliche Ordnung des Gnadenbunds nicht mehr notwendig. Es gibt etwas Neues. Und der Herr Jesus, der kommt in seine Gemeinde. So wie er es gesagt hat. Das sieht er. Es ist für die, die am alten System festhalten und die lieber ein Lamm für ihre Sünden opfern, ja, für die ist das nicht gut. Für die ist das eine Katastrophe. Warum ist das eine Katastrophe, wenn der Herr Jesus, das Lamm Gottes, die Sünden wegnimmt? Es ist doch viel teurer, ein Lamm, jedes Jahr mindestens ein Lamm für die Sünden zu opfern. Das ist nicht billig. Sünde kam, war im Alten Testament recht teuer. Das hat was gekostet. Warum hielten sie daran fest? Ist doch billiger, wenn er das macht. Ja, das wollten sie nicht. Warum wollten sie das nicht? Weil sie selbst etwas dafür tun konnten. Sie konnten sich selbst entschuldigen. Sie konnten was bieten. Sie konnten Gott was bieten, für das, dass er ihre Sünden dann vergibt. Und es ist für den natürlichen Menschen ist es doch immer gut, wenn man was tun kann. Und sich nicht alles schenken lassen muss. Wir kennen die Beispiele. Da kriegen wir etwas geschenkt und der erste Gedanke ist sofort, was könnten wir dem oder der jetzt wieder schenken? Wie könnten wir es zurückgeben? Und wenn wir von Unbekannten etwas kriegen, geschenkt kriegen, dann sind wir misstrauisch. A, das ist nichts wert. Ja, vielleicht. Oder B, der will was von uns. Oder die wollen was von uns. Die wollen uns vereinnahmen. Die damals haben lieber sich selbst um ihre Sünde gekümmert. Das biete ich, das zahle ich und damit soll gut sein. Ich lasse mir nicht alles schenken. Das ist so natürlich menschlich. Es ist natürlich jetzt auch an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Das ist auch noch ein Problem. Manche glauben an ihn. Und damals hat es auch welche gegeben, die haben geglaubt, ja, an ihn. Aber sie haben nicht getan, was er wollte. Sie haben nicht auf ihn vertraut. Es ist tatsächlich ein Vertrauensproblem. Man weiß, dass Jesus Christus eine geschichtliche Tatsache ist. Ja, okay. Aber ich vertraue mich ihm nicht an. Er ist tatsächlich vereinnahmend oder vereinnehmend. Wenn er einen erlöst, dann löst er einen aus der Sünde, aus dem Gericht. Er kauft einen praktisch ein für sich selbst. Man ist, wie Paulus das im Römerbrief sagt, man ist dann ein Sklave von ihm. Gut, davor war man ein Sklave der Sünde. Hat getan, was man wollte oder nicht wollte. Jetzt ist man auch nicht frei, man ist ein Sklave, ein Diener. Paulus sagt, ein Diener der Gerechtigkeit. Ja, jetzt tut man, was er sagt. Und das ist das Neue, man will es tun. Aber die, die nur an die geschichtliche Größe von Jesus Christus glauben oder, naja, nicht mehr, die wollen trotzdem weiter tun, was sie selbst tun wollen, nicht das, was er will. Und bei den Christen ist das auch noch ein Problem. Bei jungen Christen, naja, ja, ich will schon, aber ich will auch das tun, was ich will. Ist dann für sich kein Widerspruch. Denn wenn er das neue Herz gibt und wenn er einem lehrt und wenn wir das lernen wollen, dann wollen wir das lernen. Natürlich, das alte Ego steht dagegen, aber was soll's? Wir wollen. Und das macht uns frei. Wir wollen tun, was er sagt. Und das macht uns frei. Ja, wieder zurück zum Messias und zum Christus von damals. Damals haben sie tatsächlich so einen Christus erwartet. Sie wollten ihn, aber hauptsächlich um die korrupte römische Besatzung zu beenden, dass er König ist und sie rausschmeißt. Und er hat ihre Erwartung nicht erfüllt. Es war eine falsche Erwartung. Er sollte die Herrschaft der Sünde in ihren korrupten Herzen beenden. Das wollte er. Und das hat er auch getan. Dazu ist er beim ersten Advent gekommen. Ziemlich elend, also nicht so herrschaftsmäßig. Stall, arm, hat gearbeitet. Zimmermann, okay, das war ein geachteter Beruf, das war schön. Aber er hatte dann auch die Probleme, die alle Menschen hatten. Er hatte sogar noch, manche Probleme hatte er sogar noch mehr. Denn er war nicht eins mit seiner Familie, also seiner irdischen. Seine Mama und er waren nicht eins. Seine Halbgeschwister und er waren nicht eins. Er war sehr gut. Sie waren, naja, sicher waren sie gut, aber da war ein Unterschied. Er war rein. Sie waren es nicht, unter einem Dach und doch getrennt. Und das hat sich auch nicht geändert bei seinen Aposteln, die seine Vertrautesten waren. Naja, er war immer nur eins mit seinem himmlischen Vater. Er hat der Sünde nicht einmal nachgegeben, nicht einmal. War in allem unter Gott und nicht einmal unter der Sünde. Und nur so konnte er die drei Ämter des Messias auch wirklich ausfüllen. Er war und er ist König. Er wurde offiziell, und das ist offiziell, er wurde als König der Juden hingerichtet. Das stand auf dem Kreuz, das war sein Schuldspruch. Ja, was als König hingerichtet? Ein hingerichteter König ist nicht so abwegig. Wenn wir daran denken, dass auch die Regierungsvertreter, die Macht haben, ein Minister tritt zum Teil zurück für die Fehler seiner Untergebenen. Er muss deswegen zurücktreten. Auch Regierungschefs müssen zurücktreten, nicht wegen ihrer eigenen Schuld, sondern wegen der ihre Untergebenen. Und hier ist es so, dass ein König für sein Volk stirbt. Ein Außergewöhnlicher. Er ist nicht im Grab geblieben. Gott hat ihn auferweckt, denn er hatte keine persönliche Sünde. Und hat ihn hinaufgenommen in den Himmel und er sitzt zu Rechten Gottes und regiert an für sich zuerst seine Leute, seine Erlösten. Sie regierte sanft und milde und gut. Er regiert auch die Welt. Und er wird wiederkommen, um die Welt zu beenden. Er regiert. Und die Frage ist, regiert er auch dich und mich? Er war und ist der Priester. Er hat sich bei Gott und Mensch nichts zu Schulden lassen kommen. Oder umgekehrt. die Schulden der Seinen übernommen. Und so hat er an für sich, weil er sauber war und rein war, hat er auch das Recht und die Macht und den Willen, zwischen Gott und den Seinen zu vermitteln. Er konnte es. Wenn jemand selbst schuldig ist, dann hat er keine Macht dazu, jetzt zu vermitteln. Manchmal fehlt ihm auch der Wille. Er hat Recht, Macht und Wille. Und die Frage ist wieder, ist er dein Vermittler oder dein Priester? Er war und er ist der Prophet. Er lehrte und lehrt, worauf man bauen kann und wie man leben soll. Das sagt er sehr klar und er sagt es auch hier am Ölberg. Passt auf, was ich euch gesagt habe. Er sagt, was kommen wird. Und sie hören auf ihn. Und es wird gut mit ihnen und der Gemeinde, der sie das dann sagen. Er sagt, was Sache ist. Und auf sein Wort kann man und soll man bauen, sodass man nicht enttäuscht wird. Was falsche Messias versprechen, das wird nichts. Sie haben weder die Macht, manchmal auch nicht den Willen, das zu bringen. Was er sagt, das wird. Das bringt's. Ja, die Frage, hörst du auf ihn? Mit dem zweiten Advent, seinem zweiten Kommen ab Pfingsten, richtet er die neue himmlische Ordnung auf. Die ist besser. Das ist nicht mehr der Tempel, das steinerne Haus, das sind nicht mehr die Lämmer, die dran glauben müssen. Da sagt er auch, was Sache ist. Und da füllt er diese drei Ämter des Königs, des Priesters und des Propheten vollständig aus. Und das ist das, was uns gut tut. Das ist das, was wir brauchen jetzt. Und das ist das, was wir auch brauchen, wenn er wiederkommt. Ich komme zum dritten und zum letzten Advent und bin immer noch beim zweiten. Also das ist jetzt verwirrend, ich weiß. Er sagt, dann werden sie den Menschensohn in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Da wird er seine Engel senden und seine Auserwählten aus den vier Windrichtungen sammeln. Vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Was er hier sagt, ist nicht nur das, wenn er wiederkommt. Das, was er hier sagt, ist das, was er getan hat. Das, was er heute immer noch tut. Nicht nur der letzte Advent, es ist auch der jetzige Advent. Er sagt nämlich hier und zitiert genau den Propheten Daniel. Daniel sagt und sieht, es kam einer in den Wolken des Himmels, wie ein Menschensohn, bis zu dem Alten, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Königtum, sodass ihm alle Völker, Leute und Sprachen dienen sollten. Seine Herrschaft ist ewig. Und sein Königreich hat kein Ende. Daniel sieht die Himmelfahrt Jesu, die Apostel in Apostelgeschichte 1,9 auch sehen. Und was der Herr Jesus davor ihnen gesagt hat, ist das, was Daniel eben auch sieht. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er richtet Gottes Reich rund um die Welt auf und dafür sendet er laut Daniel die Engel. Und wir hatten schon beim Fingerfood und Soulfood, Engel, das sind Boten. Und die Apostel, zu denen er sagt, die sind jetzt seine Boten, sind seine Engel. Das sind Gesandte. Und die Prediger des Evangeliums, das sind auch seine Engel. Und sie sollen sein Wort lehren. Das, was er gesagt hat als Prophet. Und er versichert, dass er mit ihnen ist bis ans Ende der Welt. Und das sehen wir. Und das ist das, was ich auch und womit ich auch den Gottesdienst eröffnet habe. Und was er zur Gemeinde sagt. Wo zwei oder drei, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist das, was er in Hebräer 10, 25 sagt. Das ist eine wichtige Stelle. Er sagt da, verlasst nicht eure Versammlungen, wie es sich manche angewöhnt haben. Und was er da für Versammlung sagt, das ist ein seltenes Wort, das kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. Das zweite Mal kommt es in 2. Thessalonicher vor. Da, wo der Apostel die Vereinigung der Gemeinde mit dem wiederkommenden Christus beschreibt. Der Gottesdienst ist eine Vereinigung mit ihm. Dann, wenn er wiederkommt, letzter Advent, dann wird alles gut. Dann ist die wahrhaftige und die leibhaftige Wiedervereinigung. Jetzt ist sie nur seelisch, geistlich, körperlich noch nicht. Ja, das ist das, was er sagt. Und was er jetzt zur Adventszeit sagt. Rechtlich seid ihr schon im Himmel. Rechtlich ist euch das Erbe schon zugesichert. Rechtlich ist euch mein Beistand zugesichert. Meine Vergebung zugesichert. Das ist jetzt da. Das ist auch wirksam. Nur wir haben es nicht vollkommen. Wir haben es nicht perfekt. Er ist nicht der perfekte König. Doch, er ist es. Aber wir sind nicht die perfekten Untertanen. Er ist nicht der perfekte Priester. Natürlich ist er es. Aber wir nehmen das nicht in Anspruch, dass er vermittelt, dass er erfolgreich bei Gott einsteht. Er ist nicht der perfekte Prophet. Natürlich ist er der perfekte Prophet und Lehrer, aber wir sind nicht die perfekten Hörer, nicht die perfekten Lehrlinge. Das ist das Problem. Das ist das Problem dieser Adventszeit. Und was das Gute ist, diese Adventszeit, die jetzt ist, die wird zu Ende gehen, wenn er tatsächlich wiederkommt, wenn der letzte Advent kommt, die letzte Ankunft. Das ist dann gut. Für die einen ist es Gericht. Für die anderen ist es dann perfekt. Am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht. Rechtlich ist alles vollbracht. Das Erbe steht bereit. Dann, wenn er wiederkommt, dann vollendet er alles. Dann vollbringt er alles. Dann ist der neue Himmel da und die neue Erde. Und es ist kein Leid mehr da. Es ist keine Sünde mehr da. Es ist keine Sünde mehr da. Neuer Leib, neue Welt, alles gut. Das ist dann, wenn er kommt. Jetzt müssten wir noch vielleicht fragen, wer sind denn die Auserwählten? Er hat jetzt zweimal davon geredet. Ja, die Auserwählten, das sind die, die erkannt haben, wer er ist, was er für sie getan hat und die ihm ihr Leben anvertrauen. Das sind die. Und die seine Zuwendungen als König, Priester und Prophet genießen. Und das ist der Schluss. Was der Herr jetzt am Ölberg sagt, wurde so in der Geschichte wahr. Es ist in der Geschichte auch jetzt noch wahr. Man sieht es. Auch hier. Und es wird so sein, aber das ist erst Zukunft. Wir können darauf vertrauen, dass die Zukunft auch so sein wird, wie er es gesagt hat, die Vergangenheit war, die Gegenwart ist. Und da haben wir guten Anlass zu vertrauen, dass es auch in der Zukunft sein wird. Leben wir in seinen ersten zwei Adventen, so wird sein letzter Advent schöner sein, als wir uns das vorstellen können. Amen.